Weil, also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Festival Food und habe auch gerade dazu gerade auch ein bisschen Insights bekommen. Und es ist, der Wunsch ist da nach Sterneküche auf dem Acker beim Festival. Und dann wird am Schluss doch wieder die Currywurst, die Pommes, der Burger und wenn es hochkommt, das kommt dann noch zum Schluss, die Bowl. Das sind die Sachen, Döner habe ich vergessen.
Ich würde sagen, du bist fast ein bisschen so ein nerdiger Koch. Stimmt das?
Das stimmt schon. Ich bin doch sehr nerdy in der Küche.
Street Food in Bangkok oder Fine Dining in Tokio?
Oh, das ist eine krasse Frage. Ich glaube, ich gehe für Street Food. Möchte das andere eigentlich nicht missen, aber wenn ich eins entscheiden müsste, ist es das Street Food.
Aber es ist ja auch wirklich so. Also ich habe ein Restaurant in Köpenick eröffnet und habe ich mit Andi telefoniert letzte Woche. Der macht da die Küche, wenn ich nicht da bin. Und dann so, und wie läuft's? Ah, oh, Feli, super, super. Am besten geht der Burger. Und ich denke so, ich habe wirklich irgendwie 23 Gerichte auf dieser Karte. Ja. Und Kalifornien Cuisine von A nach B und am besten geht der Burger. Mann, ey. Was ist jetzt gerade spannend in der Foodwelt? Und was landet als nächstes auf unseren Tellern? Ich bin Felicitas Thehn und sage herzlich willkommen zu Brot und Austern. Brot und Austern wird präsentiert von Transgourmet für alle, die in der Gastro und in der Großküche zu Hause sind. Bei mir zu Gast ist heute DJ Alle Farben. Einer der bekanntesten DJs Deutschlands. Er spielt auf den größten Festivals der Welt. Aber am liebsten steht er eigentlich in seiner Kreuzberger Küche und kocht auf Instagram oder für seine Freunde. Vor seiner Musikkarriere hat er als Konditor gearbeitet, während Corona das Kochen dann wiederentdeckt. Und heute kocht er auf einem Niveau, das so manchen Profi nervös machen könnte. Heute reden wir darüber, warum Festival Food plötzlich Restaurantqualität haben muss, wie sich Backstage Catering verändert hat und welche Foodtrends gerade Festivals prägen. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du hattest es ja gar nicht so weit.
Ja, in diesem Falle war es nur eine kleine Autofahrt.
Ja, weil du kommst aus Kreuzberg.
Genau, und also Bergmann-Kiez, das heißt einmal am Tempelhof-Feld vorbei und schon ist man hier.
Ja, ich kenne das immer von deinen Instagram-Stories. Du hast den Fernsehturm vom Balkon, ich leider nicht, ich gucke auf Neukölln. Und auf die Baustelle.
Ja, das stimmt. Die ist schon seit Ewigkeiten hier. Ich habe das Gefühl, man kann schon sagen, damals haben die damit angefangen.
Also ich wohne seit 15 Jahren hier und seit 15 Jahren gibt es diese Baustelle. So fürchterlich. Okay, du hast mir was mitgebracht.
Ich habe dir was mitgebracht, ja. das habe ich hier unten. Ich habe dir natürlich was mitgebracht, womit ich sehr gerne koche. Und was so ein bisschen also Einfluss auf meine Küche auf jeden Fall hat. Es ist ein Produkt, wo nicht nur das Produkt wichtig ist, sondern auch der Hersteller. Das ist jemand, der Miso-Pasten beziehungsweise fermentiert.
Aha.
Mimi Ferments und ich habe hier Rote Beete Miso. Die stehen so für sehr spezielle fermentierte, und zwar haben die auch klassische Sachen, aber sehr speziell fermentierte Sachen. Und arbeiten sehr eng mit vielen Restaurants zusammen. Zum Beispiel ist das Rote Beete Miso entstanden mit dem Rutz zusammen hier in Berlin. Die lassen es dort produzieren und es ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Küche, dass sie halt sehr regional kochen und haben dann Rote Beete aus der Region.
Rutz, 3-Sterne-Lokal aus Berlin, wer es nicht kennt. Und das Glas aber nicht mehr voll. Hast du mir ein halbes Glas mitgebracht?
Ich habe dir ein halbes Glas mitgebracht, weil man muss da bestellen oder halt hin und das habe ich nicht mehr geschafft. Und ich habe dir dieses Rote Beete Miso. Es hat auch nochmal ein bisschen mehr Farbe gehabt, aber es wird nicht schlecht, weil
ist ja schon
es ist fermentiert. Es wird nicht abgetötet, das heißt, wenn du so ein Glas da kaufst oder bestellst, dann muss man mal drauf achten, die haben dann Druck drauf, weil das weiter fermentiert und deswegen verändert es auch nochmal die Farbe und so. Und es ist auch nicht fein püriert, es ist halt ein bisschen grob noch, was ich sehr geil finde. Du kannst es ja selber pürieren, aber es lässt sich halt dadurch noch anders verwenden auch.
Okay, also es ist ein wunderschönes Glas, sieht sehr stylisch aus mit einem goldenen Deckel und ich hole mal einen Löffel. Also ich bin ja der größte Umami-Fan, ne? Also wenn du meinen Kühlschrank mal aufmachen würdest, alle Sojasoßen dieser Welt, alle Misopasten dieser Welt.
Großartig.
Diese noch nicht. Schmeckt so ein bisschen erdig von der Roten Beete. Aber einfach sehr Umami. Ich habe immer das Gefühl, das umarmt einen so.
Absolut. Ja, ich verwende auch sehr gerne sehr viel Umami in meiner Küche. Und da ist das einfach ein Paradebeispiel und lässt sich halt vielseitig einsetzen. Wir hatten im Vorgespräch oder beziehungsweise vorher, dass ich vielleicht irgendwie was aus Thailand mitbringe, weil ich dort natürlich viel Zeit verbringe und sehr gerne thailändische Küche auch koche. Ich habe mich dann aber entschieden für japanische Küche oder beziehungsweise Miso, was halt in der japanischen viel vorkommt, weil es für mich mehr ein Allrounder ist als viele thailändische Sachen.
Hast du manchmal das Gefühl, dass man süchtig nach Umami wird? Weil ich habe das Gefühl, wenn man das zu oft benutzt, also mir schmeckt es dann fast immer gar nicht mehr. Ich denke, auch ein kleines bisschen Sojasauce, das kann ja jetzt nicht schaden.
Ja. Also das ist halt auch eine Gewöhnung, weil du hast halt immer einen volleren Geschmack. Und wenn du dich halt an einen vollen Geschmack gewöhnst, dann brauchst du das auch. Und es spricht ja auch nichts dagegen, würde ich sagen. Also es findet sich ja doch dann in mehr Sachen, als man manchmal denkt oder als viele irgendwie, die halt nicht sich damit beschäftigt haben, wissen. Also es halt auch in vielem Gemüse drin ist und nicht
Parmesan.
Nur.
Parmesan.
Genau, Parmesan, in Käse natürlich auch. Und das ist dann natürlich auch irgendwie, warum esse ich gerne eine Tomatensauce? Ja, weil Tomaten Umami haben. Und deswegen ist es, finde ich, auch nicht unbedingt falsch, Umami-Booster oder halt Umami in seiner Küche zu verwenden.
Gerade für mich als Gastronomin, die immer unterschiedliche Events macht und da die ständig vor neuen Herausforderungen steht, weiß ich, wie wichtig es ist, wenn man einen starken Partner an der Seite hat. Und dabei bin ich super happy, jetzt Transgourmet an meiner Seite zu haben, weil Transgourmet liefert alles aus einer Hand. Bio, Premium, super Preis-Leistung und sogar ein nice Tabletop. Bist du auch in der Gastro- oder in der Gemeinschaftsverpflegung unterwegs und hast Lust, dass dir jemand den Alltag so ein bisschen leichter macht? Alle Kontaktmöglichkeiten zur Transgourmet findest du wie immer unten in den Shownotes.
Franz, du bist einer der bekanntesten DJs Deutschlands und trotzdem bist du hier in meinem kulinarischen Trend-Podcast. Wie kann das sein?
Ich beschäftige mich sehr, sehr gerne mit Essen schon lange und dann kam Corona und habe gesagt, ich wollte schon immer kochen lernen. Und natürlich konnte ich ein bisschen kochen, weil ich habe es viel gemacht. Aber dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt lerne ich es richtig und habe mich halt in die Küche gestellt, habe tagtäglich mir YouTube-Videos gewälzt und Kochbücher gewälzt, um Sachen zu lernen. Und habe gemerkt, okay, es ist mehr als ein Hobby. Es ist wirklich einfach, was mich tiefst interessiert, und habe dann mit einem kleinen Kanal angefangen anfangs. Und daraus ist immer mehr entstanden, dass ich mittlerweile mir dann zugetraut habe, halt auch in Küchen zu gehen, richtig zu kochen, und habe das dann ausgebaut zu zweiem Standbein jetzt neben der Musik. Ich muss sagen, es ist immer noch ein Spektrum, sage ich mal, weil ich habe nicht so viel Zeit dafür, wie ich gerne hätte, und bin jetzt vielleicht nicht so in the game wie jemand, der halt tagtäglich in der Küche steckt. Aber durch meine Begeisterung mache ich doch vieles wett, sagt mir immer wieder jemand, und das freut mich.
Also ich war auch schon mal bei dir zu Hause essen und das ist einfach krass, du hast eine Gewürzschublade. Also erstmal ist die so ordentlich und sauber sortiert, und ich würde sagen, du bist fast ein bisschen so ein nerdiger Koch, weil du eben quasi alles selber fermentierst, dann sind hier irgendwie die Pilze vakuumiert und weggetan und dann eben diese Schublade. Stimmt das?
Das stimmt schon. Ich bin doch sehr nerdy in der Küche. Und ein kleiner Fun Fact nebenbei: Du bist genau in meine Küche gekommen, nachdem ich diese Schublade aufgeräumt habe.
Siehst du?
Weil die war das reinste Chaos, und es war nicht nur eine, es waren einfach drei Schubladen, wo alles verteilt war und
jetzt
ich
nie mal gucken.
Gefunden habe, wo was ist. Und habe das da erst gerade aufgeräumt. Es war ein riesiger Act, weil ich halt natürlich an mein Chaos gewohnt war. Und dann wusste ich, wo was ist im Chaos. Das ist so kontrolliertes Chaos. Und ich habe aber gemerkt, weil ich gerne halt auch mit Leuten koche, so wie dann halt zum Beispiel diesen Sonntag mit dir in meiner Küche, habe ich gedacht, ey, ich muss das ändern, weil ich möchte mit Leuten hier auch gerne entspannter kochen können, als dass ich immer sagen muss, wo was ist.
Oder bei mir, ich habe auch manchmal Angst, dass die einfach in diese Schubladen gucken. Ich denke so, oh nee, bitte nicht, ey. Ich lege dann alles immer schon raus, was wir gebrauchen könnten. Aber ne, es gibt ja auch so Leute, die vor so Schubladen dann auch eher geschockt sind.
Ja, wie tief kann man bei dir wälzen?
So, wir gucken jetzt mal weiter hier, wer hat die nächsten Fragen? Aber ja, erklär doch nochmal kurz, wie diese Schublade aussieht. Vielleicht auch für die Zuhörenden als guten Tipp: Wie kriegt man seine Chaos-Schublade in den Griff?
Also ich habe ja mehrere Schubladen, und ich habe so eine Schublade, die ist ein bisschen flacher, und da sind halt meine Gewürze gelegt drin, und ich habe halt so eine Etikettiermaschine mir geholt und halt einfach alles etikettiert, und man kann da auch günstige Gläser nehmen, was auch immer, aber möglichst halt irgendwie für so eine Ordnung, dass du halt irgendwie möglichst gleiche hast und dann halt die Namensschilder drauf. Das ist so schön für die Augen und so eine beruhigende Wirkung, dass man halt auch irgendwie gerne einfach sich durch diese Gewürze wälzt und einfach mehr auf Ideen kommt, weil man halt nicht, wenn man jetzt strikt ein Rezept hat, klar, es wird was anderes, aber nicht irgendwie das nimmt, was man gerade noch finden kann.
Was oben
sondern,
liegt.
Genau, weil man halt dann vielleicht denkt, oh, Bohnenkraut, wie wäre das denn dazu? Geil. Und dann ist es leichter für so eine Ideefindung.
Wir wollen ja heute über das Thema Festival Food sprechen, so ein bisschen. Früher hat man Ravioli gegessen und ein Dosenbier und jetzt habe ich schon das Gefühl, erwarten die Leute fast Restaurantqualität, obwohl sie ja auf dem Acker stehen.
Das ist ein gutes Thema, auf jeden Fall, weil also ich beschäftige mich gerade sehr viel mit Festival Food und habe auch gerade dazu gerade auch ein bisschen Insights bekommen. Und es ist, der Wunsch ist da nach Sterneküche auf dem Acker beim Festival. Und dann wird am Schluss doch wieder die Currywurst, die Pommes, der Burger und wenn es hochkommt, das kommt dann noch zum Schluss, die Bowl. Das sind die Sachen, Döner habe ich vergessen. Das sind die Sachen, die auf dem Festival dann wirklich konsumiert werden. Und was halt dann auch ein bisschen schade ist, weil halt irgendwie diese, die Frage da ist, die Leute sind laut und sagen, hier, wir wollen das und das. Und dann wird es doch wieder leider nur simpel.
Und reagieren aber die AnbieterInnen darauf? Also gibt es auch so Foodtrucks mit besserem Essen sozusagen und dann stehen die aber da und machen keinen Umsatz?
Genau.
Ah ja, das ist super.
Nein, also kommt extrem aufs Festival drauf an, muss man auch sagen. Ich habe jetzt Insights von einem Festivalbetreiber, die machen zwei Festivals und die Festivals könnten nicht unterschiedlicher sein vom Konsum beim Essen. Und es kommt sehr aber auch auf die Zielgruppe bei den Festivals an. Das eine ist mehr ein Bandfestival, wo du wesentlich mehr Frauen hast, die besseres Essen kaufen. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht den Zusammenhang da sagen, aber es ist der Fakt, dass da halt auch andere Stände besser funktionieren und die auch viel mehr Qualitätsstände haben. Und bei dem anderen, wo halt irgendwie ein größerer Männeranteil ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es den direkten Zusammenhang hat, verkaufen sich speziellere Sachen oder ich sag mal Premium-Sachen weniger.
Also das heißt, man könnte denken, es wäre ein Trend, dass es auf einmal Matcha gibt und I don't know, High-End-Coffee, aber eigentlich Filterkaffee tut's auch.
Ich weiß nicht, wie ist es mit den Kaffees? Ich habe mich jetzt aus dem Grund beschäftigt mit dem ganzen Thema, weil ich einen eigenen Foodtruck hatte und jetzt wieder habe.
Aha.
Da hat's mich interessiert, was sind Sachen, die sie verkaufen, weil natürlich möchte ich nicht auf dem sitzen bleiben, was ich da anbiete. Und letztes Mal habe ich Banh Mi angeboten und wir haben gemerkt, Banh Mi mussten wir zu oft erklären. Wir mussten allen Leuten erklären, was ist Banh Mi, warum gibt es das jetzt auf dem Festival. Unsere Idee war, es wäre das perfekte Handfood für ein Festival und trotzdem ein bisschen spezieller. Wir haben aber gemerkt, dass dadurch bleiben wir auf der Strecke, dass ich jetzt gesagt habe, okay, wir machen
Burger?
Nee. Nah dran. Wir haben zwei verschiedene Sachen. Einmal haben wir Loaded Maultaschen.
Ah, geil.
Und einmal haben wir Loaded Fries, weil einmal mussten wir von unseren Loaded Fries weg, weil auf dem Festival der Hauptsponsor Pommes ist.
Mhm.
Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und das fühlt sich jetzt schon besser an, weil wir keine Magenschmerzen haben wegen Erklärung. Aber wir können halt natürlich die Toppings trotzdem ein bisschen spezieller machen.
Das finde ich eigentlich geil. Also Loaded Maultaschen, das notiere ich mir gleich mal. Das finde ich eine gute Idee. Und das kennen wir. Die Maultaschen, die kennen wir.
Genau. Kennt jemand, der aufs Festival geht, genauso wie jemand, der auf ein Food-Festival geht? Und ich finde die Idee, weil die Idee kam so auch so ein bisschen von einem Foodtruck-Besitzer, der gesagt hat, hier, das wäre vielleicht eine Alternative. Wir waren bei den Pommes am Anfang. Und ich liebe Pommes.
Aber,
ja. Und für mich war das so, ey, lass uns doch wirklich einfach simpel 10 Schritte zurück. Wir machen Pommes und dann gibt's halt irgendwie 3 Toppings. 2 asiatisch inspirierte, halt eins ein bisschen japanisch Richtung und eins gehen wir so ein bisschen Südostasien. Also ich würde nicht sagen, es ist Thai, aber auch nicht nur irgendwie ne, Richtung Japan, sondern wir gehen jetzt ein bisschen in die Ecke Thailand. Und dann haben wir noch Trüffelfries.
Mhm. Classy. Aber es ist ja auch wirklich so. Also ich habe ein Restaurant in Köpenick eröffnet und habe ich mit Andi telefoniert letzte Woche. Der macht da die Küche, wenn ich nicht da bin. Und dann so, und wie läuft's? Ah, Feli, super, super. Am besten geht der Burger. Und ich denke so, ich habe wirklich irgendwie 23 Gerichte auf dieser Karte.
Ja.
Und Kalifornien Cuisine von A nach B und am besten geht der Burger. Mann, ey.
Ja, aber da darf man nicht traurig sein, weil...
Ja, bist du auch ein bisschen traurig gewesen.
Natürlich, aber darf man nicht. Weil letztendlich... entscheidet dann doch der Kunde. Also man kann die Sachen halt anbieten, schmackhaft machen und vielleicht findet man auch nischige Sachen, die sich dann verkaufen. Aber in der breiten Masse wird dann doch das verkauft, was halt immer geht.
Und sag mal, stehst du dann auch selbst in deinem Foodtruck oder hast du keine Zeit, weil du auflegen muss.
Also ich werde teilweise, weil wir haben die ja dann übers ganze Wochenende, teilweise werde ich auch da sein. Vielleicht nicht am Tag, wo ich auflege, will ich gerade vielleicht mal kurz vorbeischauen. Aber so wie es jetzt aussieht, kann ich bei zwei von den drei Festivals halt dann auch einen Tag früher da sein und halt auch ein bisschen mit kochen, mit ein bisschen den Wagen zeigen, weil es lebt ja auch davon, dass ich da auch bin.
Ja, Franz, aber ich habe ja auch einen Foodtruck, also der steht jetzt aktuell in der Halle, weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Ich meine, auf so einem Festival zu kochen, das ist so eine Schweinearbeit. Ja, du hast ja 13, 14 Stunden, es ist jedes Mal wie Zelten und Umziehen, gleichzeitig diese Schlepperei, diese Mengen an Essen. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wow.
Ja, da bin ich natürlich in der tollen Lage, dass ich da ein großes Team drum habe. Und auch bei mir ist der Punkt, dass ich, das muss nicht 100% laufen. Und das Wichtigste ist, dass ich halt da stattfinde. Und das Ganze beflügelt sich gegenseitig. Ich habe einen Foodtruck auf einem Festival, wo ich selber auflege. Zum einen mache ich halt Werbung, weil ich da auflege. Und zum anderen macht dieser Foodtruck nämlich Werbung für mich. 3 Tage lang, obwohl ich nur einen Tag da bin. Und das ist für mich halt so ein schöner Nebeneffekt und deswegen auch als Promo zu sehen.
Aha. Und the best of all the worlds.
Genau, und das lässt sich halt super verbinden. Wir haben auch gerade erst auf dem Weg hierher drüber geredet, dass im weitesten Sinne Musik auch Gastro ist. Und dass der Zusammenhang sehr stark ist, weil natürlich ich als Musiker von der Gastro auch mitlebe. Und andersrum, das, was in der Gastro passiert, drumherum, auch die Gastro beflügelt. Und dass ich halt im weitesten Sinne schon immer irgendwie auch mit der Gastro zu tun hatte, auch schon vor meiner Karriere, habe ich in der Gastro gearbeitet als Salatwäscher im Service und an der Bar. Und irgendwie war natürlich Musik auch immer wichtig.
Und beides ist so ein bisschen GastgeberInnen sein, ne?
Oder ja, genau.
Also das ganze Hosting, schöne Total. Atmosphäre
das,
schaffen.
Deswegen, das gibt sich die Hand. Dieses Gastgebergefühl. Und das ist übrigens auch einen guten Punkt. Auch das ist auch was mir immer irgendwie wichtig ist oder wichtig war in meinem Leben. Ich bin sehr gerne Gastgeber. Ob jetzt bei mir zu Hause auf der Bühne oder in dem Laden, wo ich arbeite. Ich mag das, einfach auch den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Und wenn es jemand ist, der öfter kommt, dann habe ich auch das Lieblingsgetränk da. Oder vielleicht achte ich dann auf das richtige Essen.
Franz, wann darf ich denn das nächste Mal kommen?
Ich war jetzt einfach lange nicht da, aber ich werde im Sommer auf jeden Fall den einen oder anderen Sonntag wieder versuchen zu machen. Und da bist du natürlich auch herzlich eingeladen.
Lieber Franz, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen gibt es jetzt eine ganz schnelle Entweder-Oder-Runde. Unser Schnellkochtopf. Fischsoße oder Sojasauce?
Sojasauce, aber ganz knapp.
Weil vegan oder weil?
Noch ein Ticken mehr Vielseitigkeit. Also die Fischsoße für manche Sachen einfach viel geiler. Aber substituieren mit einer Sojasauce geht leichter als mit einer Fischsoße.
Pad Krapau oder Pad Thai?
Pad Krapau, ganz klar.
Kochen mit Publikum oder kochen allein?
Kochen mit Publikum, aber nicht im großen Kreis, sondern im kleinen.
Streetfood in Bangkok oder Fine Dining in Tokio?
Oh, das ist eine krasse Frage. Ich glaube, ich gehe für Streetfood. Möchte das andere eigentlich nicht missen, aber wenn ich eins entscheiden müsste, ist das Streetfood.
Ich komme mit. Neue Platte produzieren oder neues Rezept entwickeln?
Platte. Also ich bin immer noch nach wie vor Herzblutmusiker und freue mich auch jedes Mal wieder darüber, dass ich das machen darf. Aber das ist ein großes und ganz, ganz liebegewonnenes Hobby, das Kochen. Und deswegen ist es trotzdem sehr wichtig für mich.
Schön, dass du zwei Sachen hast, die du liebst.
Ja, bestimmt noch mehr.
Gas oder Induktion?
Gas. Ich finde es irgendwie geil. Also man spricht von Wok-Hey, das Wok-Atem, habe ich mal gelernt. Das wirst du bei einer Induktion nie haben. Das ist halt, dass du was über den Pfannenrand kommt und Feuer fängt.
Aha. Hast du Induktion, meinst du?
Nee, ich habe gar keine Induktion. Ich habe einen Teppanyaki-Grill und ich habe Gas. Und der Teppanyaki-Grill übernimmt dann, ich kann da auch Sachen warm stellen und so.
Sag ich doch, Nerd. Katerfrühstück, Pancakes oder Spiegelei?
Spiegelei.
Okay.
Was Salziges.
So, jetzt sind wir natürlich alle ein bisschen neugierig. Wir haben so ein bisschen erfahren, was auf dem Festivalgelände passiert. Aber wie ist es denn eigentlich Backstage?
Sehr unterschiedlich. Also ich habe ja jetzt mittlerweile 12, 13 Jahre Festivalerfahrung und durfte einiges erleben, von tiefsten Tiefen bis höchsten Höhen. Und da gibt es eine ganz klare Tendenz, wenn es ein Bandfestival ist oder wo Bands auch spielen, gibt es meistens gutes Essen. Und wenn du nur DJs hast, dann wird es eher schwierig. Und dann kommt es halt natürlich drauf an, was ist es für ein Festival, was steckt noch dahinter. Also ich kann zum Beispiel sagen, es gibt Festivals, wo es halt für die Crew nicht ausgelegt ist. Und es gibt Festivals, wo es für die Crew auch ausgelegt ist. Und das gefällt mir natürlich besser, weil ich bin sehr eng auch mit meiner Crew, wenn dann halt alle zusammen essen können. Und dann gibt es halt auch manchmal Festivals, da gibt es kein richtiges Crew-Catering, sondern der Künstler darf was essen. Und das ist halt meistens, merkt man dann auch schon, dann ist man nicht ganz so willkommen, auch vor allem mit seinen Leuten nicht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich die Negativbeispiele, wo es dann auch gar nichts gibt oder halt ne zwei Schokoriegel im Backstage liegen. Gibt es natürlich auch Sachen, die man schön erwähnen kann, wo es halt auch tolle Caterings gibt. Vor allen Dingen bei unseren Nachbarn in der Schweiz, da habe ich bisher nur gute Erfahrungen oder fast nur gute Erfahrungen gemacht.
Gut, da ist ja alles besser.
dass man halt wirklich einen Koch dort stehen hat und eine Karte, das kommt sehr selten vor, weil die natürlich auch für viele Leute kochen müssen. Aber alles im Allen ist der Grundtonus okay, aber es könnte sich vieles bessern, aber da liegt es natürlich auch oft am Geld.
Also ich habe auch schon mal auf einem elektronischen Festival beim Kochen mitgeholfen im Backstage. Da haben wir schon, also morgens gab es Frühstücksbuffet, auch viel vegan, jetzt nicht die teuerste Wurst der Welt oder so, aber war toll, voll okay, Rührei. Und dann gab es mittags und abends schon was Warmes und zwischendurch schon mal einen Riegel.
Natürlich dann was Warmes und so, aber das ist halt auch so, da wahrscheinlich ist es auch mit Aufbau, das Team braucht was zu essen etc.
Genau, die Leute müssen auch richtig knüppeln da.
Genau, wenn du ein Festival hast, wo die halt weniger Aufbau machen oder so oder halt es noch ein bisschen anders strukturiert ist, dann hast du nämlich auch gar nicht diese Crew, die das braucht und für die Künstler machen sie das nicht.
Ach wirklich?
Du hast kein Frühstück für Künstler.
Ah.
Weil die Künstler kommen ja nicht zum Frühstück.
Ah.
Und wenn du dann nämlich deine Crew vor Ort hast, also deine eigene, nicht deren, und du hast deinen Lichttechniker und dein Visuals, die müssen dann ganz oft irgendwie mit nichts auskommen. Oder wenn sie Glück haben, irgendwie mal einen Riegel. Und das ist dann auch manchmal ein bisschen Trauerspiel.
Hast du dann Essen für deine Crew dabei? Oder plant man das irgendwie?
Sowas versucht man natürlich immer durchzusetzen, dass man halt was vorbestellt. Aber da kann man nicht davon ausgehen, dass es klappt.
Okay.
Also weil die Festivals halt oft gar nicht, ne, die haben dann vielleicht mal einen Programming-Slot oder so, aber oft auch nicht drauf ausgelegt sind.
Aber es gibt doch diesen so-called Rider, oder? Wo dann drin steht, der Franz möchte dit essen und dis und Sushi
ja,
und so.
Das wäre schön, wenn die Sachen immer funktionieren würden. Wir haben zum Beispiel auch eigentlich im Rider stehen, also der vertraglich abgesegnet wird. Nach der Show kriegen wir noch einen Snack.
Der aussieht, kann man ja nicht unterstellen.
Der ist meistens nicht da. Also da kann man leider sagen, über 90% ist da nichts nach der Show. Weil es oft so, wir reisen halt tagsüber, dann kommen wir an, Show noch spielen bis in die Nacht oder bis in den späten Abend. Und dann ist man halt auch müde, hungrig und will nicht noch irgendwo hinfahren müssen. Geschweige denn, wenn es überhaupt was gibt in der Nähe.
Leute, ich sag euch was. Wenn Menschen mich fragen, was im Küchenalltag wirklich stressig ist, dann ist es ja nicht das Kochen. Der eigentliche Wahnsinn ist alles drumherum. Einkaufslisten schreiben, Lieferungen planen. Man hat 5 Sachen im Kopf gleichzeitig und am Ende fehlt doch wieder genau eine Zutat. Gerade in meinen Pop-ups oder jetzt in meinem neuen Restaurant merke ich, wie wichtig verlässliche Abläufe sind. Und genau deswegen liebe ich Transgourmet. Ein großes Sortiment und alles aus einer Hand. Egal ob Bio, Preis-Leistung oder Premium. Und diese Planungssicherheit, die hilft mir einfach. Und das verändert den Restaurantalltag einfach enorm und nimmt den Druck raus. Ich kann mich wieder auf die Dinge konzentrieren, auf die ich richtig Lust habe. Neue Speisekarten kreieren, Gerichte ausprobieren. Wenn ihr also auch in der Gastro oder in der Gemeinschaftsverpflegung unterwegs seid und euren Alltag genauso effizient gestalten wollt, dann schaut doch mal bei der Transgourmet vorbei. Alle Infos gibt's hier immer in den Shownotes.
Wie oft isst man dann McDonald's auf so einer Tour?
Ich versuch's zu vermeiden. Ich schaff's doch sehr gering, weil ich dann auch einfach manchmal hungrig ins Bett gehe. Oder ich habe eigentlich immer jetzt Trockenobst und Nüsse dabei.
Oh Gott.
Wie bei einer guten Wanderung. Nein, aber dass ich halt irgendwie so noch einfach einen kleinen Bissen habe und habe mir dann angewöhnt, halt lieber morgens viel zu essen oder so.
Oh, und ich denke sofort, Franz, ich komme mit dir auf Tour und ich koche dir immer was.
Ich würde auch sagen, ich nehme jemanden mit, der kocht, aber das Problem ist gar nicht dann jemand, also der kocht, sondern die Gegebenheiten, wo kannst du kochen Und du kannst manchmal, könntest manchmal in Hotel, Restaurants oder so in die Küche, aber auch da ist dann immer schwierig, die würden sich querstellen, wo wir dann halt auch gesagt haben, das wäre leider was, was zu viel Aufwand nach hinten raus bräuchte.
Also liebe Festivalveranstalter, wir halten fest, ihr müsst eure KünstlerInnen besser behandeln, sonst kommen die irgendwann nicht mehr, ey, und dann haben wir alle nichts davon.
Ja, schön wäre es, aber also wenn das so einfach wäre mit dem Essen auf Festivals. Ich glaube, auch für die Festivals ist es halt natürlich auch da wieder ein Kostenfaktor, der natürlich sehr groß ist auch. Und bei manchen ist es auch gar nicht so viel Notwendigkeit. Und wenn ich jetzt einfach, ich komme immer mit einer größeren Crew, weil ich halt auch oft Sänger und Trompete dabei habe, dementsprechend auch einen Tontechner etc. Wenn jemand nur mit seinem Tourmanager kommt, der kann sich am Flughafen was holen. Kommen wir mit einer ganzen großen Crew, ist es dann schon wieder schwieriger.
Also ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Ich dachte, da gibt es diesen Rider, da steht wie gesagt drauf, 27 Flaschen XY Champagner, Sushi davor, danach hätte ich gerne was Leichtes oder was anderes oder so. So habe ich mir das vorgestellt.
Also du musst dir das vorstellen, dass das Reisen, Touren ist immer, das kann auch an einem Tag sein, Himmel und Hölle, was die Ernährung angeht. An einem Tag gehen wir in ein Drei-Sterne-Restaurant, weil wir das gut geplant haben. Und dann 24 Stunden später fahren wir von einem zum anderen Mc's, der schon zu hat, und versuchen irgendwie noch zumindest eine Pommes zu kriegen. So, und das
ist der Pommes,
das dann innerhalb von 24 Stunden. So, und deswegen, man kann das auch manchmal gar nicht planen, weil du kannst nicht immer wissen, wann, wie, was der Hunger ist und ob wir noch länger sitzen, ob wir auf den Fahrer warten müssen, weil irgendwie ein Stau war. Und dann muss man manchmal go with the flow machen. Und ich habe da so auch so ein Credo entwickelt, ja. Iss, wann du kannst, schlaf, wann du kannst, geh auf Klo, wann du kannst, weil du weißt nie, wann du eins von diesen drei Sachen wieder kannst. Weil tatsächlich ist es so, dass du halt, du steigst in den Flieger ein, denkst, super, in einer Stunde bist du da, deswegen isst jetzt nichts oder gehst nicht auf Klo, ist ja eh gleich, du startest ja gleich und dann stehst du auf dem Rollfeld. 3 Stunden.
Ah ja, hatte ich auch schon.
Mhm. Oder länger. Und dann denkst du schon wieder, hättest du wenigstens 2 von diesen 3 Sachen schon mal erledigt. Und dann schlafen kannst wenigstens.
Ah, das sind auf jeden Fall sehr schöne Tipps. Hast du denn das Gefühl, dass es sich da trotzdem auch irgendwie, dass es da einen Trend gibt im Backstage? Also wird es vielleicht doch besser oder
schlechter.
Eher
schlechter? Ich kann es mal abkürzen. Die Tendenz ist schlechter. Große Fonds kaufen Festivals auf, demnach geht es nur noch um Zahlen. Die kleineren Festivals können sich halt auch nicht leisten, sag ich mal, großes Catering aufzufahren. Und Bandfestivals stehen da mal ein bisschen außen vor. Da ist das alles noch ein bisschen ein anderes Thema, weil da eine Grundvoraussetzung ist, die Leute vor Ort dort essen müssen und nicht außerhalb können. Daher ist der Trend in wirklich seit 10 Jahren geht's nach unten.
Wow, aber was ich gelernt habe, ist, wenn wir gehen zu einem Festival, dann ja offensichtlich zu Bandfestivals, weil da sind mehr Frauen, die bestellen besseres Essen, deswegen wird auch besseres Essen angeboten und für die Crew ist es auch besser.
Ja, also irgendwie sagst du was, was ich jetzt gerade in Stücken eigentlich gesagt habe, aber ja und nein, Bandfestivals haben halt zumindest im Backstage gewisse Vorzüge. Und ich denke auch, dass Frauen da auch die Quote nach oben ziehen beim Essen, was auch irgendwo stimmt. Es ist jetzt nicht über einen Kamm geschert und es sind alle so, aber wieder du hast halt so einen Grundsatz, dass da halt irgendwie mehr auf, ne, auf die Gesundheit und alles geachtet wird und dann halt auch auf gutes Essen.
Okay. Und apropos gutes Essen, hast du irgendwann den Traum, dein eigenes Restaurant zu öffnen?
Durchaus, der Traum ist da und ich glaube...
Harte Arbeit bist du ja gewohnt.
Harte Arbeit gewohnt.
Wenig Schlaf.
Ja, und ich kann halt auch nachts arbeiten. Ich bin die Gastro gewohnt von früher auch und ich mache meine Koch-Events. Ich fühle mich dabei sehr wohl. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass ich jeden Tag in der Küche stehe. Also Hut ab vor den Leuten, die das jeden Tag machen. Ich habe den größten Respekt und finde das wahnsinnig toll, dass diese Energie auch für die Küche da ist. Ich glaube,
den gehe ich mit, vielen Dank.
Also wirklich vielen Dank, weil wenn man irgendwo essen geht und das Essen ist wieder super lecker gewesen und da steht jemand halt schon seit vormittags und hat dir immer noch um 21 Uhr ein perfektes, geiles Dinner gemacht, dann bin ich dafür sehr dankbar, weil ich glaube, ich könnte es nicht so sehr durchziehen wie vielleicht viele andere Köche. Und deswegen, ja, es ist eine tolle Leistung, dass so viele Leute das so
danke,
machen.
Danke, danke, danke.
Genau.
Hast du für uns einen heißen Restaurant-Tipp für Berlin aktuell?
Ja.
Dann wird die Liste rausgeholt?
Ja, nee, ich habe gerade erst wieder einen Laden wiederentdeckt. Da war ich jetzt gerade erst essen. Ein österreichischer Koch, der japanische Küche kocht.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich es kenne. Wird schon genickt im Raum. Habt ihr eine Idee? Mm-mm, doch nicht, nee.
Das, ich weiß nicht mehr, Dämon.
Ah ja, Dämon, ja.
Habe ich gerade erst wieder entdeckt. Ist ein bisschen schicker. Fand ich total toll.
Und auch Michelin-Erwähnung?
Ja. Ja, genau. Und
kein Stern, aber
kein Stern,
davon.
Genau. Ich fand es auch toll. Ich habe viele Unverträglichkeiten. Und dann gibt es immer das Thema, okay, werden Sachen weggelassen, wird was anderes gemacht, etc. Und sie haben mir ein eigenes Menü gemacht, mit wo ich dachte, das ist Wahnsinn. Und es war großartig alles. Und ich hatte, glaube ich, von 8 Gängen waren 4 komplett anders. Und da war ich hin und weg und dachte, Wahnsinn, dass die sich da so ins Zeug gelegt haben, um das zu zaubern. Fand ich toll. Ich mag japanische Küche und was ich da gerade besonders fand, es ist so ein bisschen aufgelockerte japanische Küche. Relativ wenige Klassiker und trotzdem hast du das ganze Zeit das Gefühl, Umami. Links und rechts.
Und die Jungs sind total nett. Also ich habe die mal auf dem Event kennengelernt. Da haben wir dann, ich war eigentlich Gast auf dem Event, war dann aber den ganzen Abend bei denen in der Küche. Und wir hatten uns ganz viel zu erzählen. Und ja, toller Laden. Dämon.
Sondern sonst noch auch japanisch, November Brasserie.
Das auch nice.
Wahnsinnig toll, mal so wegzukommen von den Namen, die halt immer fallen, 893 etc. Fand ich die November Brasserie auch sehr überraschend gut.
Okay, und gibt es noch irgendwas Günstiges, wenn du sagst, ich hole mir mal schnell was?
Ja. Was Günstiges, wo man schnell mal. Meistens ist es so, ich gehe Event zu Events oder zu was Besonderem essen, weil ich immer so viel selber koche.
Aha.
Dadurch gehe ich selten in so schnelle Läden.
Das heißt so. Lieferdienstessen machst du gar nicht.
Ganz selten.
Ah, echt?
Aber hier, ich hätte einen Thai, den ich empfehlen kann. Authentische Küche.
Wait, ich schreib's mit.
Sekunde. Mhm. Bevor ich irgendwie. Wo hab ich ihn?
Ah, du hast ja schon so eine Gastroliste auf deinem Handy, sehe ich gerade, mit ein paar Berlin-Tipps.
Also da war ich wirklich überrascht, weil ich tausendmal dran vorbeigegangen bin.
Jetzt bin ich so gespannt.
Der Sarotz-Thai. Sarotz.
Aha.
Fand ich bisher mit einem der besten. Die haben sehr viele Klassiker, natürlich auch, wenn es jetzt nicht so crazy Sterne-Niveau ist, aber alles top. Also wirklich, ich habe da jetzt schon viel gegessen und ich habe die erst entdeckt vor einem Jahr und war sehr positiv überrascht.
Und wenn sich einer mit Thai-Küche auskennt, bist es ja wohl du, weil du so oft in Thailand unterwegs bist. Also wird notiert. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie.
Ich bin gespannt.
Auf die Karte oder in die Tonne?
Mhm. Okay. Mhm.
Ich gebe dir was vor und du antwortest. Da kannst du auch gerne noch was zu sagen. Muss nicht ganz so schnell sein. Microgreens auf allen Gerichten.
In die Tonne, auch wenn ich es selber gerne verwende. Weil es immer irgendwie noch ein bisschen aufhübscht. Aber an vielen Stellen falsch verwendet. Weil oft ist einfach nur noch ein bisschen Kresse drauf, um es noch ein kleines grünes i-Tüpfelchen zu geben. Und gar nicht durchdacht, warum das jetzt da drauf ist. Und solange die Microgreens einen Sinn haben auf dem Gericht, großartig, aber meistens eher nicht.
Walk-ins only, also keine Reservierung anzunehmen.
Ich finde, in die Tonne. Also Reservierungen finde ich eigentlich schon, selbst wenn du nicht viele hast in einem Laden, finde ich schon gut. Das gibt dem Gast auch ein tolles Gefühl, auch ein bisschen eine Besonderheit. Du bist sicher, dass du hinrein kannst und deinen Platz hast.
Austern auf Festivals.
In die Tonne, weil das ist schick,
schade.
Das ist toll, aber ich sag mal so, du kannst auf einem Festival manchmal nicht garantieren, dass die Kühlkette eingehalten wird. Da würde ich immer vorsichtig mit sein, egal wie lecker es ist.
Okay. Veganes Pad Thai.
Absolut auf die Karte. Ah. Veganes Pad Thai, wenn man das gut macht. Dann ist super, aber da hast du die Schwierigkeit, den richtigen Umami-Geschmack reinzukriegen. Aber das Tolle ist bei Pad Thai ist, dass du ja sehr auf dieser Säurebasis arbeitest und dass das ja eine vegane Zutat ist mit Tamarinde, kannst du dich so ein bisschen darauf festlegen.
InfluencerInnen, die plötzlich Restaurants eröffnen.
In die Tonne? Nein, ich habe da mein, es gibt mir eher so, es gibt viele Influencer, die halt nicht aus der Kochecke kommen. Da schließe ich mal die Leute aus, die sich mit Kochen auseinandersetzen, weil viele Leute nämlich ja versuchen, ihr Dasein zu monetarisieren. Das gibt es mit DJs, das gibt es natürlich dann auch Leute, die dann anfangen, Kochbücher zu ghostwriten oder bekommen, etc. Die müssen halt irgendwo Geld mitmachen, ne? Und dann machen sie ein Restaurant auf, irgendeinen Hype-Laden, holen sich jemanden im Hintergrund und sagen, hier, ich habe ein tolles neues Restaurant. Bin ich absolut kein Fan von.
Frage, die mich interessiert, gendert man DJ, sagt man das oder ist es out?
Oh, keine Ahnung, ich habe es gerade gemacht.
Ja, deswegen. Und ich dachte, wenn es einer weiß, dann ja wahrscheinlich du.
Ich bin absolut pro Gendern, kann's aber nicht so gut.
Kannst du von mir lernen.
ich denke halt irgendwie, viele Leute bringt es einen großen Vorteil, dass man es richtig gendert. Und ich bin aber an vielen Stellen einfach nicht so weit. Ich gucke, dass ich es halt mache, dann wo ich es kann. Und lasse mich auch gerne berichtigen.
Falls KollegInnen von Franz zuhören, sagt man denn jetzt DJ oder nicht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare.
Kann man auch noch anders bezeichnen. Wie gesagt, auflegende Person oder ja,
Wow, genauso sexy wie DJ, auflegende Person. Heute ist bei uns die auflegende Person Franz Zimmer.
Ja, aber ich finde, ne, also wo, da gibt's halt wieder ganz viele Zwischenschritte. Was kannst du sagen? Wie kannst du sagen? Verständlich, dass noch cool klingt, wie auch immer, das ist manchmal nicht so einfach. Deswegen ist es was, womit man sich sehr viel beschäftigen kann.
Candy Bars Backstage?
Ach, finde ich gut. Ist absolut auf die Karte. Candy Bar Backstage, das ist ja dann halt irgendwie, macht was her. Du kannst halt irgendwie, ne, vielleicht noch was snacken. Ja.
Franz, letzte Runde. Was isst du, wenn niemand zuguckt?
Wenn niemand zuguckt? Mhm. Ja, ich habe gar nicht so sowas, was so, wo so Guilty Pleasure draufsteht, ja. Aber.
Ich schon.
Also. Ich esse sehr selten Nachtisch und wenn dann aber auch gerne mal so extreme, also kannst du dann Nutella mit noch Marshmallow Fluff und etc. alles zusammen auf einem Haufen. Nutella löffeln vielleicht, mache ich selten, aber so ein Löffel kann schon mal gehen. Und
warte, ich habe so gern Nutella gelöffelt, dass ich es dann irgendwann in den Kühlschrank gestellt habe, damit man es nicht mehr löffeln kann. Dann habe ich es mit dem Messer rausgeschnitten und jetzt kaufe ich es nicht mehr.
Geil. Mhm. Ja, doch, das kommt, das ist so, das in der, ach so, Kartoffelpuffer mit Apfelmus und Maggi.
Wow, okay. Franz, es war wunderschön.
Dankeschön.
Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, aber ich glaube, das verlegen wir mal auf einen Sonntag bei dir zu Hause.
Ja, gerne. Also vielen Dank für das nette Gespräch.
Mach gerne noch mal ein bisschen Werbung für deinen Instagram-Kanal. Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
Sehr gerne. Alle Farben Kitchen. Dann, das gibt's auf TikTok bei mir und Instagram. Ich habe zwar eine Webseite, die ist nicht so gepflegt, deswegen lieber auf den beiden Kanälen. Schaut gerne mal vorbei.
Und ich würde sagen, wir kochen endlich mal auch da zusammen. Das haben wir uns nämlich auch schon sehr lange vorgenommen.
Ja, gerne. Und ich finde ja deine Küche auch wahnsinnig schön, weil du ja auch gerne mit Farben und halt auch fürs Auge kochst.
Ganz genau. Wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Alle Farben quasi.
Ja, und deswegen, ich mag das auch immer sehr gern, weil ich auch großer Fan davon bin. Und wie wir es gerade mit den Microgreens hatten, dann, man kann ja der Farbe auch eine Sinnhaftigkeit geben. Das ist ja das Tolle. Und das lässt sich ganz gut umsetzen, ne? Also grün, frisch und so weiter. Und dass du dann halt da dann auch sehr gut die Farben zum Leben erwächst auf dem Teller.
Tschüss.